Herzlich willkommen zum SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Praxiswissen zur direkten Umsetzung in deinem Marketingalltag. Bei uns hörst du von echten Fällen, echten Problemen und echten Lösungen rund um Online-Marketing. Erfahrene Unternehmer und Marketingmanager plaudern aus dem Nähkästchen und teilen ihre Erfahrungen und Geschichten im Klartext. Bei uns erfährst du, wie unterschiedlichste Betriebe und Dienstleister im Marketing arbeiten, welche Fehler du vermeiden solltest und welche Learnings du direkt für deinen Betrieb mitnehmen kannst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit einem ganz, ganz besonderen Gast. Heute bei mir der liebe Christoph Wanner. Er ist Geschäftsführer bei Optimizing Business TV und auch Gebietsdirektor bei einem großen Netzwerk namens BNI. Es freut mich, dass du da bist, Christoph.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Du kommst ja ursprünglich aus einem ganz, ganz anderen Bereich. Wir wollen heute über Ethik und Werte im Business und natürlich auch im Marketing sprechen. Mhm. Hast aber, abgesehen von deiner heutigen Firma, ganz woanders gestartet, hast auch Theologie studiert. Ja. Vielleicht magst du mal ein bisschen darüber erzählen, wie es dazu kam, dass du heute ja selbst im Thema Werbung und Marketing tätig bist.
Also tatsächlich habe ich, war mein erstes Studium, ich wollte Ethik unterrichten. Und damals, das war so im Jahr 2003, hieß es, entweder werden die Religionslehrer oder die PPB-Lehrer Ethik unterrichten. Nämlich passt, mach Lehramt für PPB und Religion. Dadurch habe ich Theologie studiert. Und so nach kurzer Zeit hat sich herausgestellt, okay, der Ethikunterricht, den gibt es bis heute eigentlich nicht in der Form. Und habe das Studium abgebrochen und bin mit so meiner alten Liebe hin wieder dem Film und Fernsehen. Ich habe in meiner Jugend schon fürs Regionalfernsehen gearbeitet und ich habe heute auch ein Kino mit 3000 Blu-rays in meinem Keller. Also Film und Fernsehen ist meine große Leidenschaft. Habe so meine Zombie-Filme produziert, während ich studiert habe und bin so eigentlich in der Werbung gelandet, weil mich dann der erste, ein Unternehmer angeschrieben hat mit, er möchte mich kennenlernen und habe mich gefragt, ob ich ein Image-Video mache und schwuppdiwupp war ich auf einmal in der Werbung. Von dort bin ich ins Webdesign gekommen, hatte eine Webagentur. Das ging dann so 10 Jahre und 2019 hatte ich dann eigentlich eine große innere Epiphanie, wo ich mir dachte, warum hast du eine Webagentur? Du bist Geschichtenerzähler und Filmemacher und habe mich aus meiner alten Firma verabschiedet und 2020 dann eben jetzt diesen Fernsehsender für sinnorientiertes und ethisch orientiertes Unternehmertum gegründet.
Sehr spannender Werdegang auf jeden Fall. Jetzt ist ja doch Werbung und Ethik etwas, wo man normalerweise sagt, wie passt denn das zusammen? Mhm. Wie lebst du in deinem Unternehmen? Also wie bringst du selbst das Thema Werte, Kultur in dein Business ein? Mhm. Und wie machst du das dann eben bei deinen Kunden? Oder wie findest du auch überhaupt die richtigen Kunden für dein Business, die mit dir den Weg gehen, jetzt so eine Produktion zu starten?
Das Spannende ist, glaube ich, je klarer du wirst, im Prinzip sind Werte Teil der Positionierungsarbeit im Marketing. Das heißt, wenn ich mir ganz klar bin, ich glaube, der erste Schritt ist immer, wenn du dir mal als Unternehmer, als Gründer klar bist, was sind denn deine Kernwerte? Ich glaube, jeder Unternehmer kennt das, dass er beginnt, die Firma aufzubauen. Ich war jung und brauchte das Geld und man nimmt mal alles, was an Aufträgen daherkommt. Das ist Teil des Selbstständigkeit, des Unternehmertums am Anfang. Und gleichzeitig merkt man auch, mit dem einen Kunden passt es mehr, mit dem anderen weniger. Also das ist immer dieses Thema auch Wunschkunde. Und der Wunschkunde definiert sich ja in vielen Bereichen nicht nur demografisch. Also die klassischen Merkmale, die wir kennen, wie Größe der Firma oder Alter des Kunden oder auch finanzielle Lage des Kunden, sondern meistens auf eine sehr vage Art definiert man die ja in Sachen Chemie. Und da ist eigentlich der Werteteil, dass man mal weiß, okay, wofür stehe ich, wofür steht mein Unternehmen? Und das ist einfach ein großer Teil der Positionierungsarbeit. Und da kommen eben diese moralischen Maßstäbe hinein. Wie willst du eben mit der Umwelt umgehen? Wie willst du mit deinen Mitarbeitern umgehen? Wir zum Beispiel in meiner Firma haben die Kernwerte im Team auch mitdefiniert. Also ich habe sie mal bei der Gründung ausgegeben. Wir haben aber regelmäßige Arbeit um unsere Werte. Unsere Werte sind Optimismus, also da kommt auch der Name Optimizing, ja. Inspiration, Dankbarkeit und Authentizität. Und wir haben jetzt noch Erfolg auch als fünften Wert definiert für uns. Und das gibt für uns vor, wie wir arbeiten und mit wem wir arbeiten. Also wir haben den Wert Optimismus auch definiert, also dann wieder in Handlungsformen runtergebrochen. Und da steht zum Beispiel, wir leben den Wert Optimismus dann immer, wenn wir mit Lieferanten, Kunden und Partnern arbeiten, die das gleiche Mindset wie wir haben. Das heißt, dieselbe Wertewelt wie wir haben. Und das heißt für uns und auch für meine Mitarbeiter ganz klar, ist ein Kunde nicht in unserem Mindset, dann wollen wir nicht mit ihm arbeiten. Dann wollen wir ihn nicht in unserem, auf unserem Fernsehsender bringen. Dann wollen wir keine Werbung für ihn machen. Und das einmal, wenn das definiert ist, löst das sehr, sehr viele Diskussionen aus. Wir haben auch jetzt wieder einen Fall, wo wir überlegt haben, sollen wir da eine Story machen mit unserem Fernsehsender? Und relativ schnell nach ein, zwei Recherchen und ein, zwei Kommentaren in der im Umfeld dieses Unternehmens war es uns klar, das sind schon zwei Red Flags, die einfach ganz klar dementsprechen, dass das nicht unsere Wertewelt ist. Und damit haben wir ganz klar die Verfolgung mit diesen Kunden zu produzieren abgebrochen. Und auf der anderen Seite, wenn du das sehr klar kommunizierst, kommen auch Kunden zu dir und sagen, sie sind genau derjenige, mit dem ich arbeiten wollte, weil die ebenfalls diese Wertedefinition für sich geschafft haben und diesen Match für sich auch erkennen. Darum ist natürlich dann wichtig, die Kommunikation der Wertewelt nach außen. Also nur die Wertewelt definieren und sie leben ist das eine. Da sind wir wieder beim Marketing. Es ist ganz, ganz wichtig, heutzutage natürlich auch deine Wertewelt nach außen darzustellen, was auch so ein bisschen Kern unseres Fernsehsenders ist.
Ja, sehr, sehr spannend. Wie macht man das jetzt am besten als Unternehmen, dass man eben, wenn man jetzt seine Werte definiert hat, ja, wenn es im Stein gemeißelt ist fürs Erste, darf sich ja auch verändern, aber wie macht man das dann jetzt am besten, dass ich dann das eben nach außen bringe? Also ihr bietet das ja eben auch an mit eurem Angebot, aber welche Möglichkeiten stehen dem Unternehmen sonst noch zur Verfügung? Und was ist vielleicht auch manchmal ein Hindernis oder wo gibt es Themen, wo man sagt, traue ich mich da überhaupt da so rauszugehen? Ja, wenn ich sage, Authentizität ist ein Teil meiner Werte, dann ja, ist natürlich die Frage auch, wie authentisch sind meine Inhalte zum Beispiel? Ja? Also wie lebt man das dann in der Kommunikation?
Also absolut, also Authentizität. Also letzten Endes geht es immer darum, eben um Authentizität mit jedem Wert. Das heißt, zuerst muss ich mir mal anschauen, wenn ich diese Werte definiert habe, lebe ich sie auch. Also ganz klassisch sieht man das auf der Mitarbeiterebene, auf der gibt es das im Employer Branding. Ja. Das Thema ist, vor Employer Branding sollte es Employer Experience geben. Und da ist oft die Schräglage zwischen ehrlicher, authentischer Werbung und eben ethischer Werbung auch und ja, konventioneller Werbung, ja, nämlich auch Dinge darzustellen, vielleicht wie sie nicht sind. Der Unterschied in der authentischen Werbung im Zugang ist es, erstens über die Dinge zu sprechen, die da sind, aber auch offen und ehrlich über die Mängel zu sprechen, über die Dinge, die noch nicht da sind. Das heißt, Schwächen offen darzustellen und Schwächen auch zu besprechen, ist Teil des Marketings. Authentisches Marketing heißt, ehrlich mit sich selbst umzugehen, ehrlich mit der eigenen Organisation umzugehen. Und wir alle sehen ja, wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo sich auch viel ändert. Das heißt, heutzutage ist es ja viel wichtiger, den Menschen, zumindest einen Teil der Menschen, mit wem sie sich ins Bett legen. Das heißt, die Menschen wollen wissen, Kunden wollen wissen, nicht nur, was sie kaufen, sondern von wem sie es kaufen. Deswegen kommt ja auch sowas wie das Lieferkettengesetz jetzt daher, weil es vielmehr darum geht, auch zu wissen, was steht dahinter. Und da beginnt eben der Sinn dahinter, zu schauen, wie ist mein Unternehmen aufgestellt? Das heißt einmal die Experience, die Umsetzung der Werte, weil wir alle kennen das, viele Betriebe haben Werte groß an der Wand stehen. Und wenn du dann aber mit Mitarbeitern, Lieferanten etc. sprichst, merkst du plötzlich, dass die halt von den Werten nicht viel erleben. Das heißt, der erste Blick, bevor ich in das Außen gehe, ist das ihnen mal klarzustellen, lebe ich das auch. Und dann geht es darum, Möglichkeiten zu finden, das authentisch zu kommunizieren. Und der erste Schritt, den wir immer haben, ist natürlich auch die Webseite. Zu schauen, wie gut ist das auf der Webseite dargestellt. Also jetzt steht beim Über uns eine kurze Historie mit einem Absatz oder haben wir das Über uns gegliedert in, was ist unser Leitbild, was sind unsere Werte. Das sind auch Themen, die früher für mich, muss ich auch sagen, Füllseiten waren für SEO. Heutzutage ich mehr und mehr für mich erkannt habe, vor allem eben mit meiner eigenen Umstellung und mit diesem Marketingkonzept der Ethik, dass die Über-uns-Seite und alles, was darunter untergegliedert ist, ein unheimlich mächtiges Instrument sein kann. Mhm. Man weiß es ja auch aus dem Marketing, die Über-uns-Seite gehört einfach zu den Top 3-4 Seiten, dass die Leute sich ansehen, weil sie einfach wissen wollen, mit wem tue ich es, weil Kauf ist letzten Endes immer Vertrauenssache.
Ja.
Das heißt, hier habe ich ein unheimlich starkes Tool, einmal auf der Über-uns-Seite zu schauen, dass ich die Dinge gut rüberbringe. Und Authentizität heißt, über Dinge zu sprechen, die ich kann, über Dinge, die ich nicht kann und vor allem auch vielleicht nicht nur einen selbst sprechen zu lassen, sondern auch andere sprechen zu lassen. Das heißt, dass Mitarbeiter zu Wort kommen, das heißt, dass Lieferanten, Kunden zu Wort kommen auf diesen Positionierungen, auf diesen Seiten. Und authentisch heißt auch, weg vom Werbesprech. Also wir machen ja Dokumentationen, also wir haben zwei Formate. Wir haben ein Format, das eher für mittelständische Unternehmen gedacht ist. Das sind Kurzdokumentationen. Mhm. Und da ist es ganz, ganz wichtig für die Unternehmen loszulassen.
Mhm.
Wir produzieren das deswegen auch ohne Vertrag, per Handschlag, ohne vorab zu sprechen, was ist der Produktionsaufwand. Wir machen das im Value Pricing danach, das ist die Unternehmen dürfen sich danach, nachdem sie die Sendung sehen, entscheiden, was sie für einen Produktionskostenbeitrag bezahlen möchten, weil es uns so wichtig ist, dass das Unternehmen einfach sagt, ich mische mich nicht ein.
Mhm.
Wir kommen vorbei und machen einen Blick von außen auf das Unternehmen. Das heißt, wir sprechen mit Mitarbeitern, mit Geschäftsführung, mit Kunden, Lieferanten, was wir halt für die Story brauchen, sagen aber nicht, was wir fragen.
Mhm.
Niemand darf sich vorbereiten. Es sollen freie, authentische Gespräche sein. Und das macht einen riesigen Unterschied, ob jemand in eine Produktion hineingeht und einen Plan hat und das muss drin sein und das muss drin sein oder einfach sagt, okay, ich ziehe mich nackig aus vor einem anderen Unternehmen, das sich mich einfach beobachtet, für einen Tag ins Unternehmen kommt und mit allen Stakeholdern der Story Gespräche spricht, ohne dass ich als Unternehmer Kontrolle darüber habe, was passiert. Und da kommen einfach ganz andere Gespräche heraus, weil die Menschen, die wir fragen, nicht die Dialoge schon im Kopf vorbereitet haben. Also man kennt das aus der Videoproduktion, wenn du Texte vorbereitest, man sieht es ja auch als Konsument sofort, liest jemand von einem Teleprompter einen perfekten Text hinunter, ja, weiß er sofort, okay, das hat wer geschrieben, der liest das runter, es ist der 27. Take. Sieht man eine Reportage von uns, ist das eine Dokumentation, die Leute emmen, ja. Die Leute verhaspeln sich mal und wir lassen es zum Teil auch drinnen. Wir schneiden es nicht raus, damit man auch ganz klar sieht, es sind spontane, freie Gespräche.
Ja.
Und wir hören auch Stories von Dingen, die nicht so toll sind. Wir hören öfter Themen wie Insolvenzen, die in der Vergangenheit des Unternehmens waren. Was auch wichtig ist, denn oft ist die Insolvenz in der Vergangenheit des Unternehmens der Turning Point, wo das Unternehmen zu sich selbst findet. Und in der klassischen Werbung würde man nie darüber sprechen, dass ein Unternehmen insolvent war.
Mhm.
Im authentischen Marketing, im ethischen Marketing sagt man, wir waren insolvent und deswegen sind wir heute so toll.
Mhm.
Und deswegen haben wir das und das geändert und deswegen tun wir das und das. Das heißt, wir gehen viel, viel ehrlicher damit um und sprechen eben spontan und nicht geplant, nicht gescriptet.
Ja. Ja, ist ein sehr, sehr wesentlicher Zug auch in der heutigen Zeit, hier wirklich authentisch ins Marketing hineinzugehen, weil man sieht es einfach, sobald man sich verstellt, ist man nicht greifbar und nicht nahbar und man weiß eigentlich gar nicht, wer ist die Person oder wer ist das Unternehmen und man tut sich dann schwer. Was machen jetzt aber große Marken, die man schon vielleicht kennt, die vielleicht auch nicht immer vielleicht hundertprozentig ethisch sind, ja, mit gewissen Produktionen im Hintergrund, gerade vielleicht auch Textilindustrie. Also da gibt es ja verschiedenste Bereiche, wo man sagt, boah, oder auch, sagen wir mal, jetzt nicht so weit international, aber auch hier in Österreich vielleicht manchmal, ja, wo man sagt, man hat Betriebe, da sind vielleicht die Arbeitsbedingungen noch nicht so optimal. Wie können die mit Werbung dennoch umgehen, wenn man sagt, ich möchte diesen authentischen Weg eben finden oder ich kann aber vielleicht nicht alles gleich umstellen oder ich tue mir da einfach schwer, ja.
Ich glaube, wichtig ist einmal das erste Commitment, dass man es tatsächlich will. Das heißt, es nicht nur vermarkten will, sondern dass man sagt, okay, wir haben Defizite, wir wissen, die Welt hat sich geändert und man muss sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt gerade solche Unternehmen das konzipiert haben als wir sind jetzt ein schlechter Arbeitgeber, das ist ein klassischer Arbeitgeber. Ja. Lieferantenketten wurden so gemacht aus Notwendigkeiten heraus. Das heißt, die sind jetzt einfach im Ist-Zustand so, wie sie sind. Und es geht darum zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt ändern. Und heutzutage, glaube ich, geht es im authentischen Marketing nicht darum, das Ergebnis nur zu zeigen, sondern den Prozess zu zeigen. Das heißt, gerade diese Unternehmen haben die große Chance zu sagen, wir holen jetzt jemanden rein, wir bauen unser Marketing darauf auf, den Prozess zu zeigen, mit wo wir stehen, offen und transparent, zu sagen, das ist unser Ziel und diesen Prozess transparent zu vermarkten. Da kommt dann auch eine Geschichte mit Emotion raus. Ich habe ein Beispiel vielleicht auch aus dem Mittelständischen wiederum. Wir haben eine der ersten Reportagen, die wir gemacht haben, war über einen burgenländischen Kleinbetrieb. Also 50 Mitarbeiter ist fürs Burgenland eigentlich relativ groß. und das Unternehmen ist in dritter Generation, kennt man von Namen. Und in dritter Generation wurde das Unternehmen, kurz nachdem derjenige das übernommen hat, ging das Unternehmen insolvent aus verschiedensten Umständen. Ja. Und wir waren dort 2 Jahre später, als das Unternehmen schon wieder im Aufbau war, und haben ein bisschen genau diesen Wiederaufbauprozess eingefangen. Denn dass das Unternehmen eine schlechte Ausgangssituation hat, weiß jeder im Burgenland. Wenn ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern insolvent geht, weiß das jeder. Dann bist du in jeder Regionalzeitung. Ja. Und du bist auch als Unternehmer der Buhmann. Das heißt, am Ende gibt man ja immer dem Unternehmer die Schuld und so viele Leute gekündigt und egal was ist, der Unternehmer steht meistens nicht positiv da. Ja. Und was wir machen konnten, ist, dass wir diesen Wiederaufbauprozess einmal abgebildet haben, da auch mit dem Unternehmer und den Mitarbeitern über die Insolvenz gesprochen haben, aber auch gezeigt haben, und die sind jetzt genau in diesem Transformationsprozess einer neuen Führungskultur, weil der Junior sozusagen gesagt hat, wenn ich die Firma jetzt wieder aufbaue, kann ich das nicht mehr wie Opa und Papa machen, ich muss das neu machen, hat sich Coaches, Unternehmensberater geholt, um das Unternehmen in eine neue Unternehmenskultur, in eine neue Führungskultur zu bringen. Und wir durften das begleiten. Wir durften da mitschauen, wie eben die Unternehmensberater, die Coaches mit den Mitarbeitern die neue Vision erarbeitet haben, wie das kommuniziert wurde. Wir haben auch den Coach hereingeholt in die Story und haben den gefragt, wie dieser Prozess jetzt mit dem Unternehmen ausgesehen hat. Das heißt, man konnte, während man eigentlich in dieser Transformation ist, bereits zeigen, dass man etwas tut, und gleichzeitig ist auch klar, man ist noch nicht dort. Aber man konnte jetzt schon der Welt zeigen und auch potenziellen neuen Mitarbeitern zeigen, schaut, was wir tun. Wir investieren Geld, wir investieren Zeit, wir investieren Emotion in eine neue Arbeitskultur, in einen Betrieb, der traditionell auch von der Branche eher konventionell aufgestellt ist. Und dadurch konnten sie, obwohl sie noch nicht dort sind, ein sehr, sehr positives Feedback sich auch einholen.
Ja.
Und ich glaube, das ist die Chance für jedes Unternehmen in jeder Größe zu sagen, wir sind noch nicht dort, das ist ein Schritt, und das einfach zu dokumentieren und zu zeigen und gleichzeitig auch immer wieder ehrlich festzustellen, wir sind noch nicht dort, aber wir werden uns hinbewegen. Wir arbeiten auch, wir haben gerade erst mit zum Beispiel Sonnentor gedreht. Und bei Sonnentor ist das ganz, ganz, da könnte man sagen, Sonnentor ist ja schon sehr, sehr weit. Ja, also die haben natürlich im sinnorientierten Unternehmertum sehr, sehr viel. Die vermarkten das auch gut. Und gerade deswegen arbeiten die mit Tools zum Beispiel wie dem Gemeinwohlökonomie-Bilanz, den Gemeinwohlbericht. Das ist ein Bilanzierungstool, wo es um Ethik im Unternehmertum geht. Eben, wie weit bin ich als Unternehmen auch fürs Gemeinwohl aufgestellt. Die Bilanzierung machen wir auch gerade mit unserem Unternehmen. Und die vermarkten diese Bilanzierung zum Beispiel komplett aktiv. Das ist am Schluss eine wunderbare Broschüre, die online als auch live hinausgeht. Die geht intern an die Mitarbeiter, damit die Mitarbeiter auch sehen, was gerade im Unternehmen alles passiert, weil natürlich die eine Abteilung bekommt nicht mit, was die andere macht.
Ja.
Und die auch ganz klar sagen, wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben schon einiges getan, aber wir sind noch nicht am Ziel. Bei denen zum Beispiel ist das große Ziel, dass ihre Lieferanten jetzt eingebaut werden in diese Ethik. Also sprich, dass sie in Akademie und Coachings ausbilden, damit ihre Lieferanten aufs nächste Level kommen. Weil sie sagen, solange unsere Lieferanten noch nicht dort sind, sind wir eigentlich auch noch nicht dort.
Ja.
Also sehr, sehr spannend, dass, wenn man authentisches Marketing macht, auch immer sagen kann, wir sind noch nicht dort, wir haben noch Schritte vor uns, und zeigt einfach diesen Weg.
Ja, total. Ich glaube, es gibt auch jetzt nicht das eine Unternehmen, was zu 100% jetzt schon auf so einem Level ist, dass man sagt, das ist durch und durch vielleicht ethisch vertretbar, zu 100%, wie man sich das selbst auch vorstellt. Was macht man denn, wenn man jetzt sagt, man setzt diese Schritte, man geht jetzt eben diesen Weg und kommt aber dann vielleicht auch drauf, Es wird jetzt schon ein bisschen kritisch, auch in der Werbung mit gewissen Botschaften auch hinauszugehen, die vielleicht, sagen wir mal so, an der Grenze sind zu dem, was ich eigentlich vermitteln möchte. Mhm. Also wenn man vielleicht auch sagt, es ist oft ein zweischneidiges Schwert. Ja? Auf der einen Seite will man authentisch sein und mit dem rausgehen, was ist. Auf der anderen Seite möchte man ja auch trotzdem irgendwie etwas verpacken und sagt, man möchte glänzen, man möchte scheinen. Also, ja. Wie siehst es denn du, wenn du jetzt auf Unternehmer triffst, die einfach sich, also wie gehen sie diesen Weg, ja, dass sie das vertreten können? Also, weil natürlich auch dieses Umdenken, da muss ja davor schon oft auch ein Prozess da sein, dass ich bereit bin dafür, so authentisch rauszugehen. Aber wo würdest du denn sagen, wo ist so dieser Entwicklungsprozess dahinter, der da vielleicht bei manchen Betrieben, wie kann man den vielleicht pushen oder wo setzt ihr an, wo ihr sagt, da können wir jetzt eben unterstützen auch in diesem Prozess oder sagt ihr, dann lehnen wir uns eigentlich gar nicht an, also wir nehmen nur die Betriebe, die schon so weit sind. Also ja, wie setzt du da an oder was denkst du?
Wir freuen uns über jeden Betrieb, der sagt, wir sind am Anfang und uns reinschauen lässt, weil ich glaube, jede Phase ist spannend. Was ich glaube, ist, es ist ein ganz, ganz starker interner Prozess. Das heißt, man schaut, dass man sich einmal intern einen Coach holt, einen Berater holt. Ich bin eher für Coaches statt Beratern, die einen einfach dorthin führen, einmal sich intern mit diesen Fragen zu beschäftigen. Mhm. Das heißt, einmal diese Selbstsicherheit zu entwickeln, okay, wir tun schon was. Weil, wie immer, wenn man nach außen das kommunizieren will, muss man sich nach innen schon sehr sicher sein. Mhm. Das ist tatsächlich ein Prozess des Selbstvertrauens. Und diese Grenze zwischen Authentizität und Erfolg, eines muss man auch ganz klar sagen, manchmal kann Authentizität auch langsameres Wachstum bedeuten. Wir haben das, wir spüren das bei uns selbst. Wir haben ganz klare Wertemaßstäbe für unseren Content. Und nach einem Jahr war ich sehr an der Grenze meiner Nerven, weil wir einfach vom Channel-Wachstum, obwohl wir, glaube ich, guten Content produzieren, langsamer waren es viele andere in unserem, also viele andere Business-Channels. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, jetzt probiere ich mal was. Ich will wissen, ob wir sind oder ob es die Welt ist, unter Anführungszeichen. Mhm. Und wir haben eine Reportage ganz, ganz normal im Stil, wie wir sie immer gemacht haben, technisch von der Erzählstruktur, aber wir waren nicht optimistisch, wir waren ganz klar pessimistisch. Und haben eine Clickbait-Botschaft und auch den Content so gemacht, wie er einfach gerade Mainstream war. Mhm. Ja, da ging es einfach, es war Corona-Zeit, es war nicht sehr schwer, so etwas zu machen. Mhm. Wir haben eine Hotelbetreiberin gefunden und haben mit ihr einen völlig dramatischen Beitrag gemacht über einsam im Lockdown. Mhm. Und dieser Beitrag war instant viral. Mhm. Und war instant, hat eine riesige Reichweite. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema, was bringt dir denn die Reichweite? Wir hatten plötzlich Abonnentenzuwachs, aber in den Kommentaren war klar sichtlich, es ist eigentlich nicht unsere Wunschklientel. Mhm. Im Gegenteil. Wir haben sofort von zwei unserer Kunden, mit denen wir eigentlich genau diese Reportagen gemacht haben, wie wir sie machen wollten, denen wir auch erklärt haben, bei uns seid ihr immer in guter Gesellschaft, wir haben einen klaren Wertemaßstab und werden nicht verlassen, haben uns innerhalb weniger Tage angerufen und ihre Enttäuschung dargestellt und gesagt, wir sind verwirrt, du hast uns versprochen, bei uns wird es nur die Guten geben und jetzt sehen wir diesen Beitrag. Und ich habe mich entschuldigt, das Video gibt es nicht mehr, gibt es natürlich nicht mehr auf unserer Plattform, habe gesagt, es ist ein Experiment, ich wollte es wissen, in Wirklichkeit wurde ich schwach. In Wirklichkeit hat es mich geärgert, dass unser Wachstum einfach nicht so schnell war, wie ich es gerne gehabt hätte und habe genau diesen Maßstab verlassen. Mhm. Und gleichzeitig wiederum habe ich zwei meiner ersten Stammkunden eigentlich verschreckt, weil ich genau meinen Wertemaßstab verlassen habe. Mhm. Und ich glaube, das ist die wichtige Sache. Es ist nicht der easy, schnelle Wachstumsweg manchmal. Ja? Aber letzten Endes geht es ja gerade auch im Marketing, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt die riesigen Sichtbarkeit erzeugen, es geht ja darum, dass wir Sichtbarkeit bei den richtigen Menschen erzeugen. Mhm. Und darum geht es letzten Endes, wenn ich mir ganz klar bin von meinen Werten und heute einfach können wir, wenn uns jemand anschaut und auf unseren Sender schaut und sich überlegt, sollen wir mit denen kooperieren, wir dann nur Marken und Unternehmen treffen und Geschichten treffen, von denen unser Wunschkunde sagt, ja, so möchte ich gesehen werden. Mhm. Und dass wir jetzt nicht hunderttausende Abonnenten haben, sondern nur ein paar tausend Abonnenten, weil unsere Community halt relativ klein ist, auch gut im Wachsen, aber noch relativ klein, kann uns eigentlich egal sein, weil wir treffen ja die richtigen Menschen, die mit uns diese Community wachsen lassen. Mhm. Und so ist es bei jedem Kunden, den wir eben darstellen, wenn sie wissen, wo sie hinwollen und wenn sie sagen, wir hatten eine Reportage mit einer Webagentur in Oberwart, die Webschmiede, die gesagt hat, wir wollen der geilste Arbeitgeber im Burgenland sein. Mhm. Wir wollen einfach zeigen, dass man eine coole Firma sein kann, weil wir sind da ein bisschen im konservativen Eck vom Burgenland und ich würde gern zeigen, wie cool man als Arbeitgeber sein kann. Und es ist eine richtig schöne Story über einen coolen Arbeitgeber und die wissen ganz klar, Coolness ist einer ihrer Kernwerte.
Ja.
Und die leben das auch. Die haben ihre Schnapsklingel, wo es halt einfach darum geht, wenn ein Mitarbeiter sagt, ich hatte ein schlechtes Kundengespräch, kommt halt die Klingel und man geht zusammen und trinkt ein Stamperl. Das ist auch Burgenland. Ja. Aber es hat halt einfach eine Klarheit, dass sie eine coole Firma sind, fahren gemeinsam einmal im Jahr auf Vacation Spanien und hängen miteinander ab. Mhm. Also da geht es wirklich um einen coolen Arbeitsplatz. Mhm. Ja. Mhm. Und auch wenn du dir anschaust, wie die posten, wie die schreiben, es ist immer cool. Ja. Mhm. Und diese Klarheit bringt am Schluss auch die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Kunden dorthin, die sagen, okay, ich möchte bei den Coolsten arbeiten.
Ja.
Aber du musst das auch durchziehen.
Ja.
Und du musst cool sein. Also der Inhaber der Agentur, die beiden Inhaber, der eine von den beiden ist halt ehemaliger DJ. Mhm. Ja. Der lebt Coolness. Der, mhm. der hat einen Swag. Ja. Der hat das.
Ja.
Und deswegen wollen wir das auch leben.
Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Employer Branding ist natürlich auch gerade etwas, was sehr stark im Wandel ist, weil natürlich Fachkräftemangel hört man die ganze Zeit. Ja. Und dass es mehr darum geht, wo ist für mich wirklich der richtige Arbeitsplatz. Jetzt bist du eben auch in einem großen Netzwerk tätig. Mhm. Vielleicht magst du noch was kurz zu dieser Funktion sagen, damit man da ein bisschen weiß, was ist das überhaupt, was du da machst. Ja. Und dann aber eben auch zu diesem Punkt zu gehen, wie erlebst es du bei den Unternehmern, die in diesem Netzwerk auch vielleicht sind, wie das Thema Employer Branding, welche Kraft hat das in den Unternehmen? Ist das schon etwas, wo man sagt, das hat Relevanz oder ist das wirklich noch so, na, was ist das?
Also das Netzwerk, von dem du sprichst, ist eben BNI, Business Network International. Da bin ich in Niederösterreich, ist die stärkste Region im deutschsprachigen Raum und ich leite dort eins der stärksten Gebiete. Und ich habe da so 270, 280, 300 Unternehmer, die sich regelmäßig zum Frühstück treffen. Und das Spannende ist natürlich dort die hohe Diversität, denn es ist gemischt von der EPU-Masseurin bis hin eben zum, das größte Mitglied, das ich habe, ist eine Druckerei mit 250, 300 Angestellten. Ja. Mhm. Und du hast natürlich eine Spannweite an Welten. Und ein Thema ist dort regelmäßig, ich suche Fachkräfte. Also die Fachkräftesuche ist ein riesiges Thema. Und man merkt hier natürlich schon den Unterschied zwischen denjenigen, die schon eine Klarheit haben, wie sie sein wollen und die auch neue Methoden gefunden haben und neue Arbeitswelten gefunden haben und denen, die einfach noch sehr konventionell denken. Oder ich sage mal, in der Generation halt denken, wie es halt früher gemacht war, wo man halt sagt, okay, ich biete einen Arbeitsplatz, man muss sich da anstellen und die wollen ja was von mir. Ja. Dass wir heutzutage anders denken dürfen, als Unternehmer zu sagen, was biete ich denn, sind wenige. Und das sind aber auch dann meistens diejenigen, die nicht in diesen Netzwerken herumlaufen und sagen, ich habe Fachkräftemangel, ich tue mir so schwer, Menschen zu finden, weil die ja die Zuläufe haben, weil die ja eben ein Employer Experience haben und daraus auch ein Marketing sich ergibt. Ja. Mhm. Die meistens keine Employer Experience haben, haben auch kein Employer Marketing. Ja. Die haben halt den klassischen Weg der AMS-Anzeigen und ganz, ganz klassische Wege. Und dann merkt man natürlich auch den qualitativen Mismatch. Das heißt, der Unterschied ist, wenn ich eine gute Employer Experience habe und daraus ein gutes Employer Marketing aufbaue, die Quantität wird einerseits besser, aber vor allem der Match zwischen dem, was ich suche und dem, was kommt, wird besser. Mhm. Das heißt, je besser ich mich darstelle und die Leute wissen, wie sie zu Leuten, was sie wollen, desto besser passt es. Meine letzte Mitarbeiterin ist mir auch empfohlen worden, weil einfach die Leute wissen, wie ich und wie mein Unternehmen agiert. Und ich gesagt habe, okay, ich würde gerne meinen Vertrieb ausbauen. Und in kürzester Zeit hat jemand gesagt, du, ich kenne die perfekten Menschen für dich. Ich kenne eine Vertrieblerin, die ist wirklich stark, die ist ein großartiger Mensch. Und die will eines, die will nur mehr Dinge verkaufen, von denen sie überzeugt ist. Sie möchte nie wieder in einem Vertrieb arbeiten, wo sie etwas verkauft, das sie nicht liebt. Mhm. Und ich glaube, das, was du machst, diese Wertewelt, all diese Themen, ist genau das, wo sie hin möchte. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Sie wollte eigentlich ursprünglich gar nicht mit mir sprechen. Sie war bis jetzt in sehr großen Betrieben, wusste, dass meine Möglichkeiten der Gehaltsstruktur nicht die eines Konzerns sind. Hat sich dann doch überreden lassen für ein Treffen und nach 30 Minuten oder 5 Minuten war eigentlich alles geklärt. Und das ist halt eine reine wertebasierte Entscheidung, dass sie auf unserer gemeinsamen Wertewelt mit mir arbeiten möchte, obwohl sie woanders viel besser und viel mehr Geld verdienen könnte. Aber sie will eben für die richtige Firma arbeiten und nicht mehr fürs Geld. Und das ist einfach das Szenario, in dem nicht nur junge Menschen sind, auch ältere Menschen. Also weil es oft heißt, ja, die jungen Leute wollen ja nur mehr, wollen nicht mehr. Nein, nein, nein. Also wir haben ganz, ganz auch in meiner letzten Firma die Erfahrung gemacht, bei Menschen, die auch oft so 45, 50 plus sind, die sagen, ich habe mein Geld verdient. Die wollen auch sinnorientiert arbeiten. Die wollen ihre letzte Phase des Arbeitens in einem tollen Umfeld verbringen. Die haben meistens das Haus, die haben abgezahlt, die haben ihren finanziellen Teil durch, die haben ihr Pensionskonto, dass sie sagt, das würde mir reichen. Aber jetzt geht es darum, glücklich zu sein. Da muss ich mir eben überlegen, wie kann ich als Arbeitgeber ein glückliches Umfeld bieten und wie kann ich es vermarkten? Und dann kommen auch über Netzwerke, eben diese Empfehlung kam aus diesem Netzwerk, weil einfach jemand die kannte und gesagt hat, Christoph, ich kenne dich, ich kenne jemanden, der passt zu dir, da hast du die Telefonnummer, ruf sie an, sie weiß schon, dass du dich meldest, macht sie mal ein Gespräch.
Ja, wenn ich heute ein Startup gründe und mit dem Wissen, dass es sehr stark um Werte geht und nicht einfach jetzt hineinstarte, wie sieht wirklich ein ideales Szenario aus deiner Sicht, mit dem man wirklich gesund ein Unternehmen aufbauen kann? Mit all den Hürden, wenn es eben um dieses Thema geht, der Verlangsamung auch manchmal durch diese Authentizität. Aber wie siehst du es aus deiner Sicht? Wie wäre so ein Szenario, wo man sagt, so ist es gesund, ein Unternehmen anhand dieser Werte und auch der ethischen Inhalte aufzubauen?
Ich glaube, der erste Schritt ist eben genau, sich Zeit zu nehmen in der Positionierung. Also die Positionierungsarbeit ist das, wo die meisten sich nicht genug Zeit nehmen, in die Tiefe zu gehen. Die ist einfach so entscheidend für das, wofür ich stehe, was ich bin, was ich verkaufe. Ja, selbst wenn ich ein gutes Produkt habe, und eine gute Dienstleistung, muss mich überlegen, für wen ist sie da und mit wem möchte ich arbeiten. Letzten Endes, je mehr Basic-Arbeit man in diesem Prozess macht, wofür stehe ich, wofür bin ich da, wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich arbeiten, wenn ich das gut kläre, dann erspare ich mir nach hinten zu so viele Themen. Und gerade auch bei Startups, wir haben gerade erst eine Reportage gemacht über ein Unternehmen, das aus dem medizinischen Bereich kommt, das ein ganz, ganz schwieriger Startup-Bereich ist, dass du das Unternehmen auch quasi dann in die Skalierung führst. Weil viele medizinische Startups meistens in der Phase dann ausgekauft werden von Mitbewerb etc. Und die wollten ganz klar es schaffen, ohne Fremdkapital weiterzugehen und haben aber einen riesigen Vorteil gehabt. Erstens einmal, der Gründer kam nicht aus der Medizin, und kam eigentlich nicht aus der Unternehmerwelt. Es ist ein Journalist, der das Ganze gegründet hat. Und der hat von Anfang an in dieser Positionierung auch festgelegt, wir wollen nachhaltig sein, wir wollen ein guter Arbeitgeber sein, dass er sich mit Themen beschäftigt, mit dem sich ein medizinisches Startup am Anfang, die beschäftigen sich mit Technologien, mit all diesen Themen, mit Innovationen, aber nicht mit Nachhaltigkeit, Ökologie, Employer, Experience, das ist nicht not on the table. Und das Faszinierende ist, die haben als allererstes Unternehmen aus dieser Branche einen EU-Fördertopf bekommen, weil sie sich mit diesen Themen beschäftigt haben, der es ihnen ermöglicht hat, ohne externen Finanzierer in die zweite Phase, ins Scale-Up zu gehen. Das heißt, die konnten das, was jeder gerne möchte, nämlich eigentlich sein Unternehmen weiter ausbauen, ohne seine Seele zu verkaufen, konnten die machen, weil sie genau auf dieser ethischen und Werteebene sich so positioniert haben, dass sie auf einen Fonds Zugriff bekommen haben, auf den noch nie ein Startup Zugriff hatte. Mhm. Und mittlerweile darf dieses Unternehmen in Kombination auch mit, glaube ich, Akzent heißt das, ist ein Hub, ein Startup-Hub, ist das eine der Vorbild-Startups, die anderen Startups jetzt zeigt, hey, wenn du dich mit diesen Themen ganzheitlich beschäftigst, hast du die Möglichkeit, an Gelder zu kommen, ohne jetzt einen Scale-Hub über eine Finanzierung über ein anderes Unternehmen zu machen, was meistens andere medizinische Unternehmen sind, die dann halt die Kontrolle über dein Produkt übernehmen. Also das heißt, da ist ein riesiges Potenzial, wenn du dich von Anfang an mit diesen Dingen beschäftigst, neue Chancen und Möglichkeiten zu finden.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Was mache ich denn aber jetzt, wenn es zum Beispiel gar nicht rund läuft und ich mein Startup nicht in die Höhe bekomme? Wie sehr können mich diese Werte, die ich definiert habe oder nach denen ich mich orientiere und lebe, dann letztendlich wirklich helfen? Oder wo gibt mir das auch irgendwo eine Sicherheit? Also, oder ist es dann schon auch so, dass ich sage, vielleicht überdenke ich meine Werte sogar? Also, ja, wie können sie helfen oder was braucht es dann manchmal noch?
Also im Prinzip hast du Werte, haben verschiedene Funktionen. Das eine ist, sie helfen, schnelle Entscheidungen zu treffen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, oft kommen wir an diesen Punkt, wo wir einfach auch vielleicht diese Irrlichter haben, die uns suggerieren, nö, lass das liegen, jetzt gehen wir in die Richtung, da ist jetzt Erfolg. Ja? Oft finanzieller Natur, wo man sagt, okay, man verlässt jetzt eigentlich das Ziel, das man ursprünglich hatte, seine Vision, weil dort ist jetzt schnell das Geld und wir brauchen Geld. Ja? Und die Werte geben dir aber ganz klar, und die Werte und auch die Vision in Kombination geben dir diese Orientierung. Verlasse ich meinen Weg? Ja, nein. Es gibt dir die Möglichkeit, also schneller und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es spart dir Zeit. Also gerade auch in Themen, wo es um Kooperationen geht, wo oft irrsinnig viele Stunden reingehen oder behalte ich einen Mitarbeiter oder nehme ich einen Mitarbeiter auf. All diese Themen, wo es auch um viel Geld im Endeffekt geht, sind sehr viel klarer und schneller getroffen, wenn du dir klar bist. Das heißt, du triffst einfach schnellere und klarere Entscheidungen. Das Thema, was du natürlich hast, ist, manchmal musst du dich auch auf einer ganz faktischen Zahlenebene entscheiden, kann ich den Weg weitergehen? Wir haben für uns auch jetzt eben diesen Wert Erfolg hinzugenommen, weil wir gemerkt haben, wir sind auf vielen Bereichen gut unterwegs, aber auch auf der Erfolgsebene, auch auf finanzieller Basis, sind wir eigentlich nicht dort, wo wir sein sollten, damit wir noch mehr Möglichkeiten haben, unsere Vision, die Welt besser zu machen, umzusetzen. Und haben gesagt, okay, wenn wir unsere Wertewelt anschauen, haben wir nirgendwo unseren Erfolg auch definiert. Und wir leben, das Faszinierende ist, wir leben diese Werte, die wir an der Wand stehen haben, wir leben das. Aber uns fehlt im Endeffekt jetzt irgendwo der große Erfolg. Und haben gesagt, naja, an der Wand steht nichts davon, dass wir Erfolg haben wollen. Und wir beschäftigen uns im Kopf nicht mit diesem Erfolg. Und haben deswegen auch beschlossen, okay, wenn wir das haben wollen und es ist uns wichtig, dann müssen wir auch diesen Wert in unser Zentrum stellen und uns dann eben überlegen, wie können wir diesen Wert in die Praxis bringen, ins Leben bringen, in die Umsetzung bringen. Also auch das ist eine Möglichkeit zu steuern, zu sagen, okay, uns fehlt etwas, sich anzuschauen, brauchen wir diesen Wert? Ich habe so viele Beispiele natürlich.
Ja, sehr gut. Ein
Freund von mir, der eine großartige Anwalt ist und eine tolle Kanzlei aufbaut, auch gerade wirklich groß wird. Ja. Vor einigen Jahren, als wir gemeinsam gearbeitet haben, hatte er das Thema, dass er eigentlich totaler Fan ist von Führungskulturen, diese Wertearbeit, diese Wertearbeit in Regeln macht. Und dann haben wir uns wieder getroffen und er hat mir erzählt, ich habe gerade alle meine Leute gekündigt. Und ich habe gesagt, warum? Ja, da gab es einen riesigen Streit, ohne dass ich es gemerkt habe und das und ich verstehe nicht, wie in dieser ganzen Wertewelt die Leute so miteinander umgehen. Und dann habe ich gesagt, zeig mir deine Werte, erzähl mir deine Werte. Und er hat halt aufgezählt und es waren alles sehr erfolgsorientierte Werte, aber es gab keine Werte, die auf die Umgangskultur hingearbeitet haben. Und ich habe gesagt, Bernd, es ist schön, aber du hast keinen einzigen Wert, der sich damit beschäftigt, dass dein Team miteinander als Team arbeitet. Und nicht wir miteinander arbeiten. Du hast alles auf Erfolg getrimmt, du wächst auch, bist erfolgreich, aber du musst halt auch schauen, dass du für dich auch festlegst, wie der Umgang deiner Mitarbeiter ist, sonst wird dir das immer wieder passieren. Das heißt, wir können über diese Festlegung der Werte und die Konsequenz dann hineinzugehen in die Tiefe mit, was heißt das in der Umsetzung, aktiv unser Unternehmen steuern. Mhm. Also das habe ich gelernt von Klaus Koppiol, großartiger Hotelier in Deutschland, der da sehr vorbildhaft ist. Und der hat eben diesen Wert Fairness, ist sehr, sehr wichtig. Und aus dem Wert Fairness, was heißt das in der Praxis? Im Schindlerhof bekommst du den gleichen Preis wie jeder andere. Fairness. Mhm. Und jeder Mitarbeiter weiß, egal, wenn ein Kunde irgendwas aushandeln will und wenn er sagt, aber ich buche so viel, nein, der Preis bleibt gleich. Unser Kernwert ist die Fairness. Jeder Mensch weiß bei uns, er zahlt das Gleiche wie der daneben, egal ob er 100 Zimmer bucht oder ein Zimmer. Mhm. Und da hat dieser Wert Fairness in der Praxis eine unheimlich praktische Auswirkung auf das Alltagsleben. Also wenn wir Werte konsequent denken, hat das ganz klare Handlungsformen. Und am Ende des Tages können wir so ein Unternehmen auch strategisch über unsere Werte steuern.
Ja, sehr, sehr wertvolles Thema. Ja.
Vielleicht darf ich eine Geschichte noch erzählen.
Na, unbedingt. Ja.
Zum Thema auch, nämlich nicht nur für große Firmen, sondern auch, wie stark das ist für kleine Dienstleister, für EPUs. Ich glaube, da ist es noch viel wichtiger, dass man authentisch ist und als Dienstleister zeigt, wer man ist als Mensch. Und da haben wir auch eine Sendung, die wir machen, weil da machen wir keine Dokumentationen, da fahren wir nicht in den Betrieb. Wir haben eine Spielesendung etabliert, womit eigentlich ähnlich dem Podcast, wo wir auch merken, manche Menschen sind dann einfach, wenn die Kamera auf sie gerichtet sind, nervös, beginnen halt unauthentisch zu reden etc. Und wir haben dann eine Spieleshow, im Prinzip ist es ein Interview, wo wir miteinander Kinderspiele spielen. Und da frage ich aber eben Dinge, die nicht auf den Beruf gehen. Meine erste Frage ist immer, warum tust du das? Wie wird man das? Mhm. Und da kommen Geschichten, die so gut verkaufen, weil sie dieses Why so stark abdecken. Ich hatte eine Anwältin, die habe ich gefragt, warum wird man Anwältin? Ich verstehe es nicht. Ehrliche Frage, ich verstehe nicht, warum man Anwalt werden will. Und sie hat gesagt, Christoph, wie ich 15 war, haben sich meine Eltern scheiden lassen. Das war eine irrsinnige Schlammschlacht und die Anwälte waren ganz stark daran beteiligt. Und ich habe mir geschworen, wenn ich groß bin, werde ich Anwältin und schaue, dass Kinder nicht so leiden wie ich. Mhm. Und heute mache ich Scheidungen, wo die Kinder im Mittelpunkt stehen. Mhm. Und wenn du das hörst und du hast Kinder und du bestehst vor einer Scheidung, gehst du zu der.
Ja.
Und das schreibt man als Anwalt nicht auf die Webseite.
Ja.
Aber das ist authentisches Marketing.
Das müsste man raufschreiben.
Und auch dann kommt die Emotion nicht so rüber, wenn es die Person selbst erzählt und ihre Erinnerung ist.
Richtig.
Und das ist authentisches Marketing. Mm. Also mein Tipp auch für kleine Unternehmen, die sagen, ich will authentisches Marketing machen. Und viele tun sich schwer. Jemand, der jetzt super Influencer und mit Selfie, Handy, Videos machen kann, ist toll, macht das. Ja. Aber für diejenigen, die sich schwer damit tun, das Einfachste ist es, holt euch einen anderen, der mit euch spricht, stellt euch die Kamera so auf eben, dass ihr quasi in einer Interviewsituation seid und redet, lasst euch einfach interviewen und eure Lebensgeschichte erzählen.
Voll.
Und diese Lebensgeschichte zerreelen und dann ist es das auch schon.
Ja. Ja.
Das ist authentisches Marketing. Ja. Und das machen wir einfach mit dieser Sendung, durch das Kinderspiel wird es dann einfach noch entspannter, weil die Menschen halt, wir sind nicht multitaskingfähig, also in dem Moment, wo sie mit mir ein Spiel spielen und nicht verlieren wollen und ich frage sie mitten im Spiel dann eine Frage, vergessen sie völlig, dass sie in einer Interviewsituation sind, reden nicht Hochdeutsch, reden Mundart und sind einfach so, wie sie sind.
Ja, voll.
Und das ist authentisches Marketing, das bringt Kunden, das macht Conversion Rate. Also die Anwältin sagt mir immer wieder, sie hat ständig Kunden, die sagen, nachdem ich das Video gesehen habe, wusste ich, sie sind die richtige für mich.
Ja, voll. Ja, vielleicht abschließend noch, wir haben jetzt sehr viel auch über Learnings schon gesprochen, aber vielleicht auch deine persönlichen Learnings noch, die du hattest, die vor allem jetzt Einfluss gehabt hätten. Hättest du vielleicht dich schon noch viel früher mit deinen Werten befasst, weil das ist ja auch ein Prozess, dass man das ja tut, bekommt man ja seltenst in der Schule mit, ne? Von wegen, ja, lerne mal kennen, wer du bist und was deine Werte sind. Ne? In der Praxis läuft es leider noch ein bisschen anders. Aber vielleicht, dass du auch noch da vielleicht das ein oder andere Learning uns mitgeben magst, was jemand anderen vielleicht helfen kann.
Also das war sogar ganz massiv bei mir. Ich habe eben bin selbstständig geworden im Jahr 2008 und habe dann eigentlich diese Webagentur statt der Filmefirma gehabt. Hat sich halt so ergeben. Und 2017 hatte ich ein ganz massives Erlebnis, das viele Unternehmer haben. Hoffentlich nicht, aber viele schon hatten. Ich war insolvent oder beinahe insolvent. Die Bank hat noch leben lassen sozusagen, aber es war doppelte Gehälter zu zahlen, ich glaube 7, 8 Vollzeitangestellte, da kommt schon Summe zusammen. Und Projekt ging nicht auf. Und eigentlich war ich im Vogelstrauß-Modus. Am liebsten hätte ich einfach zugesperrt und gesagt, bitte Finanz, fahr über mich drüber und ich gehe zum McDonald's an die Kasse arbeiten und muss nicht mehr denken, gib meine Verantwortung ab und kann einfach einen Job machen. War aber dann, ich war damals schon in diesem Unternehmernetzwerk und da gibt es einmal im Jahr so eine Konferenz und die war damals in Wien, das heißt, meine Anreise war relativ kurz, waren keine Kosten und ich dachte, ich kann einfach jetzt mal entspannen und wollte einfach nichts mit meiner Firma zu tun haben, war eben auch im Juni und wollte einfach nur kopffrei werden. Und dann war dort eben dieser Klaus Koppiol, den ich vorher erwähnt habe, mit dem Hotel, mit diesem Wertebezug. Und der hat dort vier Stunden lang sein Unternehmen präsentiert, wie er es führt. Völlig praktisch, so wie wir heute in den Dokumentationen zeigen, wie ein Unternehmen, wie jemand sein Unternehmen führt. Sieht man dort einfach, hat er dort erzählt, wie er sein Unternehmen führt. Da ging es ganz, ganz stark. Und das hörte ich damals das erste Mal. Das war im Jahr 2017, da hat sich keiner damit beschäftigt noch. So wie heute eigentlich mit Employee Experience und so. Werte, Ethik, Umgang und Führungskultur, Führung über Kultur, ja, über Werte. Ich bin da gesessen und der hat in diesem Moment meinen Ethiklehrer getriggert. In dem Moment dachte ich mir, der redet über die Dinge, die ich unterrichten wollte, die aber für mich mit Unternehmertum nichts zu tun hatten, weil ich nicht die Vorbilder hatte, die mit mir darüber gesprochen haben, dass Werte und Unternehmertum und Ethik zusammengehören. Und in dem Moment war das für mich eine Eröffnung zu einem neuen Leben. Ich bin zurück in meine Firma und habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, wenn die Bank uns leben lässt, dann lasst mich etwas probieren. Ich habe das gelobte Land gesehen. Ich glaube, ich habe einfach nicht verstanden, was Unternehmersein bedeutet. Und habe dann die nächsten 2 Jahre meine Webdesign-Bücher weggeschmissen und habe mir eben die Bücher von Klaus Koppiol, Bodo Jansen, Stefan Mehrath, verschiedensten Autoren, Sinek und allen möglichen gekauft und habe begonnen, statt Fachbücher über Unternehmensführung, über Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe selbst begonnen, Ausbildungen zu machen. Ich bin diplomierter Mentaltrainer, ich habe NLP-Ausbildungen gemacht, einfach um mich selbst zu steuern und um meine Mitarbeiter auszubilden. Also ich gebe jetzt mir regelmäßig, eben als diplomierter Trainer habe ich mehr oder weniger meine interne Akademie und arbeite mit meinen Mitarbeitern regelmäßig an ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Das sind all diese Themen, die ich an diesem Vormittag wie eine Erscheinung hatte, dass Unternehmertum und diese Arbeit zusammengehören. Und hätte ich das früher so emotional auch gewusst, nicht nur vom Verstande, sondern auch so erfahren, hätte ich von Anfang an ganz anders natürlich mein erstes Unternehmen geführt und ich denke, ich wäre nicht in diese Insolvenzsituation gekommen. Und gleichzeitig ist es gut, so wie es ist, denn das ist genau meine Geschichte, die ich jetzt erzählen kann, die auch genau wiederum, sind wir beim authentischen Marketing, den Leuten auch zeigt, okay, der versucht jetzt nicht irgendwas zu verkaufen, der hat das selber durchgemacht, der war selber fast insolvent, der hat selber, führt seine Mitarbeiter so und tut das, was er sagt, auch in Wirklichkeit dahinter. Ja. Und filmisch, dramaturgisch, ein Film ist immer spannender, wenn der Held auch mal auf die Schnauze fällt.
Voll. Sagst du es. Ja, in dem Sinne, lieber Christoph, es war mir eine Riesenfreude, dass du da warst. Abschließend noch, kannst du uns vielleicht mitteilen, wo man jetzt deine Dokumentationen sehen kann oder wie man dich auch kontaktieren kann, wenn man jetzt sagt, oh, das war jetzt ein sehr spannender Beitrag und ich möchte selbst irgendwie da jetzt ins richtige Licht gerückt werden, nämlich ins authentische Licht. Ja. Und da gibt es ja nicht so viele, die das machen. Also.
Ich glaube, wir sind da sogar einzigartig im ganzen deutschsprachigen Raum mit den Dokumentationen. Ja, man findet uns unter Optimazing, also eine Mischung aus Optimismus und Amazing, Optimazing, auf .tv, das ist mehr oder weniger so eine Art Mini-Netflix für unsere Sendungen. Auf .at findet man dann eher so den Background zu unserem Unternehmen. Wir sind ganz klassisch auf YouTube vertreten, war auch unser Start. Und am einfachsten Kontakt aufnehmen ist immer per E-Mail einfach office@optimazing.tv. kann man uns jederzeit erreichen und gerne mal einfach anfragen. Wir sprechen mit jedem Unternehmen, jedem Unternehmer gerne, jeder Unternehmerin gerne darüber, ob es cool wäre für sie, authentisch ihre Story zu erzählen.
Perfekt, super. Wir werden das natürlich auch in die Shownotes stellen zum Nachlesen und draufklicken. Und dann sage ich eben danke, dass du da warst, uns diese tollen Einblicke gegeben hast, vor allem mit diesen vielen Praxisbeispielen. Das ist ja auch immer unser Thema, aus der Praxis wirklich zu erzählen, was da so läuft und sich auch nicht zu verstellen, sondern eben zu sagen, hey, so ist es, ja, wie viel habe ich gemacht oder da kann man daraus lernen. Also in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Das war der SMAC-Podcast. Online-Marketing zum Selbermachen. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, freuen wir uns über eine positive Bewertung von dir. Wie kannst du bei uns teilnehmen? Falls du selbst spannende Erfahrungen, Tipps oder Geschichten aus dem Bereich Online-Marketing hast und diese mit unserer Community teilen möchtest, dann melde dich bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Gästen für unseren Podcast. Vergiss nicht, diese Folge zu teilen und uns zu folgen, um keine weitere zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.